So, da sind wir in der nächsten Formless Week. Und zwar die Formless Week Nummer 30 in diesem Jahr 2023. Und heute besprechen wir für euch AEW. Und zwar Rampage, Dynamite und Collision. In der richtigen Reihenfolge natürlich Rampage, Collision, Dynamite. Denn Dynamite hat gestern stattgefunden. Und das wollen wir heute für euch besprechen. Wir sind heute nicht live, weil wir heute Abend ein paar Verpflichtungen haben. Deswegen für euch hier direkt on demand, ja, könnt ihr also unten in den Kommentaren natürlich gerne was dazu schreiben. Wie hat es euch gefallen diese Woche bei AEW? Ich kann schon mal vorwegnehmen, bisschen Spoiler. Es war ein bisschen belanglos, aber es war nicht so schlecht, wie wir es teilweise schon hatten. Und dafür habe ich mir heute eingeladen, weil der Wisecan heute nicht an meiner Seite sein kann, muss ich natürlich meinen Bodyguard dabei haben, denn der Wisecan muss noch arbeiten. Und deswegen ist der Bodyguard Kato aka der Mattis mit dabei. Hello!
So sieht's aus. Einen wunderschönen guten Abend, liebes Champion Talk Universe. Ja, der Ken hat AEW-Pause, sei ihm auch mal gegönnt. Aber der kommt wieder, das verspreche ich. Also, ja, es wurde schon bereits vorausgeschickt, AEW Rampage Collision Dynamite. Ja, die Post-Punk-Ära hat begonnen und wie sich das Ganze wie das Ganze aussieht, das sehen wir uns jetzt an.
Genau, so sieht's aus. Rampage kam diese Woche aus dem Indiana Farmers Coliseum in Indianapolis, Indiana. Das war natürlich immer noch hinten dran von Dynamite der letzten Woche. Es ist die Rampage-Ausgabe Nummer 109 und es ging direkt los mit diesem Match hier. Und zwar sind Jay Lethal und Penta El Zero Miedo aufeinander getroffen und ja, Satnam Singh, Jeff Jarrett etc. waren mal wieder mit am Ring und Mattis hat sich darüber besonders gefreut, nicht wahr, Mattis?
Ja, weil ich ja so ein großer Fan von Satnam Singh, Sanjay Dutt, Karen und dem Nullinger bin.
Ja.
Ich hätte dieses Match gerne gemocht, auch wenn es natürlich, es fand ja im Zuge des Tournaments statt, wer der neue Herausforderer für MJF sein soll. Und mir hätte dieses Match gerne gefallen, wenn da nicht diese blöden Flitzpiepen außerhalb des Ringes gestanden wären, ständig eingegriffen hätten und wie beispielsweise hier zum 150 Milliardsten Mal Pentas Maske an Ring befestigen.
Ja, das ist zum Kotzen. Ne? Sie machen es wirklich jede Woche mittlerweile. Es ist immer dasselbe. Also ich glaube, Penta muss auch wirklich der dümmste Idiot sein, dass er dieses Scheißteil nie abnimmt. Also wenn man sich früher über IRS lustig gemacht hat, dass Leute ihn immer wieder an der Krawatte gezogen haben, um ihn dann eine aufs Maul zu hauen, so wie Hacksaw Jim Duggan, dann muss man das hier Penta mittlerweile auch bescheinigen. Tut mir leid, das ist einfach nur dämlich.
Ja, weil, wenn das ständig passiert, dann ändert man was dran, weil dann weiß man, oh, das ist ein potenzieller Schwachpunkt von mir, mache ich vielleicht was draus. Und nicht ständig darauf warten, dass der Referee, wie es hier getan wurde, alle rausschickt. Wie gesagt, das Match war eigentlich in Ordnung. Beide können wrestlen, das steht außer Frage. Aber es war auch wieder ein Ticken zu lang. Das Finishing war okay. Aber es war halt auch nicht nur und nicht mehr. Und falls man jetzt irgendein Rauschen hört, das ist der Zug, der mir bei mir nach nirgendwo vorbeifährt.
Ja. So. Ja, und ich muss auch tatsächlich sagen, also wo du jetzt sagst, beide können wresteln, ja, aber ich finde immer noch bei Penta, es zeichnet sich immer wieder ab, dass er im Selling halt echt nicht so stark ist. So. Und das finde ich halt einfach auch schwierig. Und wenn Leute bei uns in den YouTube-Kommentaren oder auch im Live-Chat oftmals schon gesagt haben, dass Darby Allin die Stagnation in Person ist, dann muss ich ehrlich sagen, geht's mir bei Penta genauso. Also ich finde auch, dass er sich fast gar nicht weiterentwickelt hat. Und tut mir leid, seine komische, oh mein Gott, jetzt ist er Penta Oscuro. Er ist genau derselbe Charakter, nur in einer anderen Farbe.
Penta, Phoenix, alle Luchadors im Grunde. Also mir würde jetzt keiner einfallen, ihr könnt ja gerne in die Kommentare schreiben, ob euch jemand einfällt, der sich irgendwie charakterlich oder wrestlerisch weiterentwickelt hat in der Zeit, wo er in AEW gewrestelt hat. Mir fällt jetzt auf die Schnelle nämlich, glaube ich, keiner ein.
Ja.
So, und ist schade.
Richtig. Und dann hatten wir natürlich, da haben wir jetzt kein Foto zu, in dem Match hatten wir natürlich dann auch noch das Problem, dass Jay Lethal ihm wieder die Maske abgezogen hat. Auch das hatten wir schon XYZ mal. Das ist einfach, Leute, es ist nichts Besonderes, wenn man es jede Woche macht. Ja, ja, für die Mexikaner ist die Maske doch ein Heiligtum. Wäre es da nicht sinnvoll, dass man sowas wie die Maske abziehen vielleicht einmal pro Jahr maximal macht und nicht jede zwei Wochen? Das ist einfach too much, Leute. Es macht einfach keinen Spaß. Sorry.
So ist es. Es ist ja auch nicht so, dass es sinnvoll ist, jede Woche zu bluten. Nicht wahr, Moxley?
Ja.
Dazu kommen wir später
noch. Da kommen wir ja wieder zu bei Dynamite. Ja,
es ist
auch wieder gruselig.
Ganz kurz, also ich finde es auch bei Penta zwischendurch auch vom Timing her. Ich meine, sein Swingblade heißt es, glaube ich, wo er am Gegner vorbeirennt und ihn von hinten nach unten slammt. Oder das Swingblade oder Switchblade, nein, nicht Switchblade, Sling.
Ach so, Slingblade.
Slingblade, ja.
Jetzt weiß ich, wie
Sieht zwar schon besser aus, aber ist irgendwie timingtechnisch noch immer nicht ganz so gut. Aber wie wir ja beide wissen und wie ihr auch bald wissen werdet, gab es bei dieser Rampage noch jemanden, der vom Timing her oder auch generell einfach nicht mehr in den Ring gehört.
Leider ja. Ja, Slingblade war ja auch plötzlich so ein inflationärer Move, so um 2015, 16 irgendwie rum. Ich glaube, da haben den auch fast jeder benutzt. Finn Bella hat den benutzt, Seth Rollins hat den benutzt, sogar JTG hat den benutzt, wo ich dann auch irgendwann gedacht habe, oh mein Gott, mach doch nicht alle das Manöver. Es sieht so lahm aus, wenn es jeder macht.
Ja.
Den Move habe ich auch langsam echt satt.
Naja. Weißt du, was ich satt habe?
Chris Jericho?
Ja, er soll retiren.
Ja, also Jericho steht vor dem Kommentatorenpult auf, als Sammy Guevara rauskommt und dann sagt er, ja, hier, ne, letztes Mal, da ist ja irgendwie alles nicht so richtig gelaufen und bla und vielleicht müssen wir einfach mal ein Match gegeneinander haben und dann gibt's halt irgendwie ein Match bei, ich weiß gar nicht, was kam jetzt als
Wrestler, es soll jetzt, glaube ich, bei Wrestle Dream stattfinden. Na, für Grand Slam. Grand Slam findet jetzt, glaube ich, übernächstes Wochenende statt.
Ja, genau. AEW, genau. Wir hatten gerade das Grand Slam Tournament und jetzt, ich komme da immer so ein bisschen durcheinander, weil sie jetzt ja wieder so verschiedene Special Dynamites kurz hintereinander haben. Da haben sie ja irgendwie Wrestle Dream und dann haben sie Grand Slam und keine Ahnung, auch da AEW. Positioniert doch eure Special Shows, was ja letzten Endes vielleicht auch irgendwie nur so ein Anklang an WCWs Clash at the Champions oder so sein soll. Aber positioniert die doch mal nicht immer alle direkt hintereinander. Macht doch mal eins und dann mach mal drei Wochen normale Dynamites und dann macht ihr wieder was Besonderes. Kommt man doch nicht so durcheinander. Ne?
Ja.
Also man denkt dann immer so, warum ist jetzt die eine Show was Besonderes und die andere nicht? Da muss man auch manchmal ein bisschen was bieten, wenn man dem schon einen extra Namen gibt und dann vielleicht auch mal ein paar Stories, die man aufgebaut hat. Hier versucht man es jetzt zumindest. Ich will ja auch nicht die ganze Zeit immer nur über AEW ranten. Ich möchte ja, dass AEW Erfolg hat. Aber in so vielen Punkten ist es halt einfach so blöd. Und diese Storyline hier ist auch komplett übers Knie gebrochen. Und sorry, manchmal habe ich wirklich den Eindruck, Tony Khan hat wirklich ein Problem mit Freundschaften irgendwie, weil es jedes Mal nur um irgendwelche Friendships geht in diesen Storylines. Und das ist halt total komisch so. Und dann stehen da beide irgendwie, Entschuldigung, jetzt bin ich schon ein Bild zu weit gegangen,
ja,
Jericho und Guevara sagen dann, ja, wir haben jetzt ein Match bei Grand Slam, aber wenn wir dann das geschafft haben, dann umarmen sie sich noch und sagen, ja, und dann gehen wir auf den Tag-Team-Titel.
Ich weiß nicht, ob Tony Khan hier einfach nur auf Teufel komm raus einfach das komplette Gegenteil sein will, was WWE macht, nämlich gut gegen böse. Der eine ist, der wird ausgebuht und der andere wird bejubelt. Das mag Tony Khan anscheinend nicht, denn vielleicht ist es für ihn einfach so, dass Wrestling a big family ist. Ja, ist es auch, kann es sein.
Ja.
Aber die Stories sind einfach nicht so glaubhaft. Und wir werden bei Dynamite noch einmal darauf zu sprechen kommen, warum diese Storyline einfach, finde ich, ihren Zweck, nämlich Sammy Guevara zu pushen, wie ich finde, auch nicht erfüllen wird, egal wie das Match ausgeht. Und das, was jetzt kommt, dachte ich mir auch, what the fickity, fuckity, fuckfick, was macht der Bunny hier auf einmal mit Taya Valkyrie und NRJ?
Ja gut, ich meine, NRJ und The Bunny haben jetzt ja schon ein paar Mal irgendwie mit rumgejuckelt da, ne? Die haben, seitdem die Appreciation Society natürlich irgendwie durch ist, haben sie natürlich dann irgendwie gesagt, ja, wir müssen jetzt mal irgendwie was anderes mit ihr machen. Ja, Taya Valkyrie passt da natürlich nicht so richtig rein, aber es ist halt einfach ein Six-Man, Six-Woman-Tag, was sie hier zusammengewürfelt haben. Und da haben wir dann ja auch mehr oder minder drei gewürfelte Leute. Es ist ja auch immer diese Storyline um Hikaru Shida und Dr. Britt Baker. Can they coexist? Das werden wir ja bei Dynamite dann auch nochmal sehen. Und Sky Blue natürlich noch mit in dem Mix, weil man mit ihr dann auch irgendwie was machen will. Ja, Match ist tatsächlich nichts Besonderes. Und Dr. Britt Baker setzt dann am Schluss den Lockjaw an und da gibt dann The Bunny auf. Allerdings, Shida und sie kriegen sich dann in die Haare. Ganz ehrlich, wenn Shida und sie sich schon in die Haare bekommen, warum müssen sie dann noch gewinnen? Ich verstehe es nicht. Warum gibt man nicht mal Taya Valkyrie, The Bunny und Anna Jay mal ein bisschen Legitimacy, dass sie halt auch mal diese Leute besiegen? Und dann kriegen sich die beiden kriegen sich deswegen in die Haare. Ja, das ist eben genau das. Es gibt einen Absprachefehler. Sie knallen zusammen und Hikaru Shida wird deswegen eingerollt von Taya Valkyrie. Oder in den Road to Valhalla genommen. Und
ja.
So, und dann haben die gewonnen. Ich verstehe es einfach nicht. Dann hat man schon diesen Kram. Die beiden haben ein Problem miteinander. Das Match läuft so und so. Das Publikum sitzt sowieso auf den Händen, weil es sie irgendwie nicht wirklich interessiert. Und dann gibt man nicht mal den Bad Guys was, sondern die Good Guys gewinnen, obwohl diese Story läuft. Wieso?
Das hat man so oft bei Rampage oder Dynamite. So oft, dass sich innerhalb eines Teams Leute in die Haare bekommen und trotzdem gewinnen. Newsflash, somit macht ihr eure Heels komplett kaputt.
Richtig, und vor allen Dingen damit haben wir auch auf Dauer immer nur Underkader. Das ist der Grund, warum man so viele Leute überhaupt nicht mehr ernst nimmt. Wir werden Brian Cage bei Dynamite noch dazu sehen.
Oh ja, so. Das regt mich schon langsam auf, aber dazu kommen wir bei Dynamite. Ich will nicht zu viel vorab greifen.
Genau.
Was ich jetzt hier nicht dabei hatte, war ein Hype-Video von Hook, Unwichtig, sorry, wirklich. Und eigentlich ja auch jetzt hier Daddy Magic und Cool Hand.
Angelo Parker,
wo hier nur Cool Hand Eng steht.
Ja, Cool Hand Eng, ja. Und dann kommt er mit Jake Hager, weil die Appreciation Society gibt es nicht mehr, aber die sind halt ganz tolle Freunde immer noch. Und dann die Jungs hier raus, die Young Bucks, ja, und die haben so ein mittelmäßiges Match, ist halt einfach ein Standard-Young Bucks-Match, wo sie so ihre Manöver dann abspulen und Angelo und Cool Hand machen dann halt den Comedy-Scheiß mit.
Ja, ohne Scheiß. 5 Minuten und man hatte Moonsaults, Superkicks, Flip-Flap, Flubbidi-Flap. Es könnte wahrscheinlich ein 2-Minuten-Match bei den Bucks sein und sie würden trotzdem diesen, tut mir leid, Schwachsinn runterspielen.
Ja.
Squash die Jungs! Lässt vielleicht den Bullet Club oder den Gun Club oder die Guns eingreifen, sodass Matt Bernard und Angelo Parker gewinnen und die Bucks eben auf die sauer sind.
Ja,
weil die haben doch, glaube ich, sowas wie eine Storyline oder so etwas in der Richtung.
Ja, momentan haben sie eigentlich gerade wieder nichts, ne? Ich weiß auch ehrlich gesagt auch gar nicht so genau, wo Kenny Omega steht. Das ist halt auch immer nur so, er taucht dann mal auf und irgendwie habe ich das Gefühl, er hat momentan gar keinen Bock, irgendwie im Ring zu stehen. Man wird ja trotzdem bezahlt und ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich finde es alles ein bisschen merkwürdig. Naja, auf jeden Fall, Match ist, wie gesagt, 5 Minuten, hast du ja gerade gesagt. 5 Minuten, 3 Sekunden ging der Quatsch. Dann hatten wir den BTE-Trigger, der sah diesmal sogar einigermaßen okay aus, dann haben sie gewonnen. Ja, ist ein Undercard-Match, also die Young Bucks gegen die Undercarder und fertig. Aber danach kommt dann auch nichts Besonderes mehr. Das ist es dann eigentlich schon und fertig. Man hat sie eigentlich nur in der Show, um sie in der Show zu haben, wahrscheinlich, weil niemand gerade da war.
Speaking of Leute verbraten, hey, wir hatten doch gerade erst das Tag-Team mit Santana und Ortiz, ja, wo die wieder retour gekommen sind. Hey! Mike Santana will auf Solo-Fahren unterwegs sein, weil sie sich privat wieder gezofft haben. Ja, danke. Next.
Ja.
Absolut sinnlos, dass man die überhaupt zurückgebracht hat. Echt. So ein Kindergarten.
Ja, so, und Santana sagt dann eben nur an, ja, ich bin nicht hierher gekommen, um Freunde zu machen, ich bin hierher gekommen, um Geld zu machen. Ja, okay. Promos halten kann der Junge, aber dass er gerade wiederkommt und dann direkt verliert, war halt auch nicht irgendwie zuträglich. Ja, dann heißt es jetzt time for the Main Event und dann haben wir
Oh
Jeff Hardy
Gott.
und Samoa Joe und Jeff Hardy gehört nicht mehr in den Ring. Sorry.
Nein.
Ist einfach.
Das war so fürchterlich. Also die Kicks, eigentlich alles. Machen wir es kurz. Alles von Jeff Hardy und Joe. Ich weiß nicht, ob das einfach nur auch das Gimmick ein bisschen natürlich war, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, Joe war richtig angepisst.
Ja, ich meine, Jeff ist da nicht richtig drin und Joe muss ihn dann irgendwie in Haltegriffe nehmen, damit er überhaupt irgendwas aus dem Match rauszieht. Jeff, weil hatte ich manchmal das Gefühl, wusste gar nicht genau, wo er ist. So, er strauchelte dann da rum. Das war schon ziemlich schwierig. Ja, dann hatten wir nochmal den Jawbreaker und keine Ahnung. Am Schluss landet Jeff natürlich richtigerweise im Coquina-Clutch, weil Samoa Joe ja momentan auch der einzige Heel ist, der bei AEW zu irgendwas taugt. Ne? So, der wirklich in seiner Heel-Rolle irgendwie bleibt. Natürlich feiern die Fans ihn trotzdem ab, weil die AEW-Fans alles abfeiern. Das ist halt genau das. Aber Joe ist eigentlich letzten Endes der einzige Bad Guy Heel, der Leuten wirklich den Arsch aufreißt und eben auch andere kaputt macht. So, und das ist halt der Grund, warum man ihn jetzt mehr oder minder in drei Sachen gleichzeitig hat. So.
Er ist einfach zurzeit die einzige richtige Bedrohung für alle. Alle
Genau.
wissen, wenn das Theme kommt, gibt's Kloppe.
Ja, genau. Und
Ja,
genau so ist es.
und das war's dann auch schon von Rampage.
Und dann gehen wir rüber zu AEW Collision Nummer 13. Das Ganze kam am Samstag, den 9. September, ist so richtig?
Jawohl, 9. September aus Cleveland, Ohio im Rocket Mortgage Fieldhouse vor etwa 3200 zahlenden Zusehern.
Ja,
Unangenehm. Ja.
apropos zahlende Zuseher. All In hat eine deutlich niedrigere Zahl mittlerweile als 81.000.
Ach.
Nein, was? AEW hat auch gelogen, genau wie WWE. Whoopsie!
Shocking.
72.265.
Oh.
I'm
Tja,
sorry.
und was
So.
macht jetzt Tony Khan? Ich muss
Ja,
weg.
es ist wieder so geil. Und jetzt natürlich, ne, die AEW-Fans am Anfang kommen sie natürlich alle damit irgendwie um die Ecke von wegen, ja, bla bla bla, ne, WWE lügt ja immer nur, das ist ja der Grund, warum ich sie nicht so. Und jetzt ist genau dasselbe bei euch auch passiert, Leute. Tun wir doch bitte nicht so, als wenn es nicht alles irgendwie Companies wären und so weiter und so fort. Tatsächlich, wirklich im Stadion waren 72.265 Zuschauer und es ging eben auch darum, wer überhaupt gezahlt hat und so weiter und so fort. Sie nutzen also genau dieselben Taktiken, also vielleicht in Zukunft mal ein bisschen.
Bisschen mal die Kirche im Dorf halten. Wie
Richtig.
wär's?
Ja.
Ja. Ja.
Ja, wir sehen uns.
Aber Entschuldigung, kommen wir zu dem, was gut ist, was immer gut ist. Pre-Show-Promos.
Genau. Und dann haben wir den amtierenden AEW International Champion John Moxley und der tritt an gegen die Zukunft des Wrestlings, wie
Ja.
man ihn ja mal irgendwie. Deswegen hat er auch einen Singles-Rekord, wie wir hier sehen, von 7 zu 7, weil er die absolute Zukunft ist. Action and Ready, den man nach seinem Push über Chris Jericho ja auch in keine Richtung mehr schiebt. Der gewinnt jetzt auch nur noch irgendwelche Undercard-Quatsch. Und ansonsten läuft da auch nicht viel. Ich fand das Match auch nicht besonders toll, muss ich ganz ehrlich sagen. Klar, Action and Ready zeigt so ein bisschen seinen Kram, den er kann. Aber die Kicks bei ihm sahen scheiße aus, die Kicks von Moxley sehen scheiße aus. Ja, und am Schluss wird er dann in Rear Naked Choke genommen und gibt auf. Und das ist es, ne? 11 Minuten und dann ist die Nummer gelaufen. Es ist okay, aber es war nichts Besonderes. Publikum interessiert sich null für Action Andretti. Es gibt überhaupt keinen Grund, für ihn zu jubeln. Und deswegen bejubeln sie eigentlich eher John Moxley, der jetzt ja offensichtlich auch wieder mit dem Blackpool Combat Club irgendwie wieder in so eine Face-Richtung schwingt, weil am Anfang sind sie halt immer die Bösen und hauen irgendwie voll heftig zu, aber jetzt auf einmal, weil sie jetzt wieder gegen andere Leute gehen, sind sie wieder Faces.
I don't know. Was ich gut fand, in diesem Match, keiner hat geblutet. Aber dazu kommen wir später, da hat der Shad Mox sich auch gedacht so, oh, verdammt, ich habe nicht geblutet, Andretti hat nicht geblutet, das müssen wir ändern. Ein Ticken zu lang, Andretti kann wrestlen, aber er ist ein Undercarder, für so jemanden darf Moxley nicht länger, finde ich, nicht so lange brauchen. Dann kam ein Video von Roderick Strong, der mit dem Kingdom, der hier, wo die hier wie die besorgte Familie zusammensitzen. Und Roderick Strong meinte nur so, ja, dass er nach wie vor für Adam Cole da sei, auch wenn dieser ihn für immer enttäuscht hat. Er selbst aber werde das Turnier gewinnen und MJF entthronen. Und trotzdem werde er dadurch nicht vollkommen glücklich werden, da er seinen Kumpel zurückhaben möchte. Mhm. Auch hier, F steht für Freunde, die was unternehmen, U steht für und Tony, ja. Mach das doch nicht dauernd.
Ja, es, und hier ja. Finde ich sogar einigermaßen okay, ne? Also ich meine, er spielt ja nun den Jammerlappen und keine Ahnung, und es ist zumindest irgendeine Storyline, aber du hast natürlich vollkommen recht, so, es ist schon wieder eine Freundschaftsstoryline, ne? Und wir haben das jetzt irgendwie mit Jericho und Guevara, wir haben das mit MJF und Adam Cole, wir haben das mit Roderick Strong und Adam Cole, das gehört ja auch irgendwie alles noch zusammen, und dann haben wir das aber auch noch mit etlichen anderen irgendwie gehabt, ne?
Mit Tony Storm.
Saraya, Tony Storm mit Darby Allin und A.R. Fox, die sich dann verstritten haben, aber plötzlich ist wieder alles okay und Nick Wayne und jetzt A.R. Fox spielt wieder überhaupt gar keine Rolle mehr, obwohl es eigentlich da noch viel mehr Probleme geben müsste. Das ist halt alles irgendwie inkonsequent. Und in 3 Wochen sehen wir dann irgendwann mal wieder A.R. Fox und dann sagt Nick Wayne wahrscheinlich, ja, ich mag dich immer noch nicht. Baut doch mal die Stories in ein paar wenigen halbminütigen Segmenten auf, dass die beiden sich mal kurz Backstage irgendwie treffen und dann sagt A.R. Fox irgendwie, hey, ich wollte noch mal mit dir reden, und Nick Wayne sagt dann, Alter, lass mich in Ruhe. Oder irgendwie sowas, ja. Wenigstens das wäre ja noch was, aber selbst das funktioniert hier irgendwie nicht. Es wirkt halt alles so Teenager-Drama, aber es ist halt auch noch schlecht aufgebaut. So, dann haben wir Chris Statlander und die tritt an gegen Really Robin Renegade. Okay, warum auch immer Robin Renegade jetzt ein TBS Championship Match bekommt, aber es ist halt einfach so, ich nehme das jetzt mal hin, ich nehme das als Eclipse Jobber Match, ja, so, und, ist dann einfach so, der Titel wird verteidigt, so wie man es auch in den 90ern gemacht hat, was soll's, so Chris Statlander, sie wird dann auch zwischenzeitlich noch von Charlotte Renegade mit angegriffen, das sind ja die Bella Twins von AEW oder so, keine Ahnung, auf jeden Fall nimmt sie dann Robin auseinander. Robin war ja vorher mit Charlotte regelmäßig bei AEW Dark und Dark Elevation unterwegs, und da haben sie ja auch in der Regel immer verloren, es sei denn, es ging gegen absolute andere Jobber. Also bei Dark Elevation haben sie 1-2 Matches gewonnen, soweit ich mich erinnere. Aber eben auch nur gegen irgendwelche Mädels, die natürlich nicht unter Vertrag waren. Und obwohl, wie wir hier sehen, Charlotte dann mal irgendwie mit eingegriffen hat, war es letzten Endes dann Chris Statlander, die Robin dann einrollt. Da hätte auch ein dominanterer Sieg hergepasst, finde ich, gerade gegen die Jobber-Mädel. Also da hätte man auch den Saturday Night Fever dann zeigen können. Ja, und dann kommt Charlotte nochmal rein und attackt sie, und dann halten die beiden Twins sie fest und treten auf sie ein, und dann auf
einmal
kommt A Storm is Coming. Und dann kommt natürlich Jade Cargill wieder und hilft in dem Moment Chris Statlander, tritt die beiden Zwillinge zusammen, hilft dann Statlander hoch und zeigt ihn jaded.
Ja, und ich glaube, an den Kommentatorenpult wurde gesagt, the crowd is exploding. Und ganz ehrlich, nicht ganz so. Es war schon etwas lauter.
Sagen wir es mal so, es war lauter als beim Match, weil das Match hat keine Sau interessiert.
Ja, das passt gut. So. Ja, ich bin gespannt. Also wir haben ja, wie Jade Cargill gegangen ist, gesagt so, ja, das Thema ist jetzt mal gegessen. Aber ich finde, sie haben jetzt mal den richtigen Schritt gemacht und sie komplett rausgenommen. Jetzt bin ich gespannt, wie sie das Ganze aufbauen. Ich habe wenig Hoffnung, dass sie es gut machen.
Sie bauen es gar nicht auf, denn vielleicht hast du bei Dynamite nicht richtig zugeguckt. Ich habe das Foto aber mit drin, deswegen werde ich es dir zeigen, was passiert.
Okay. Nein,
Ja.
da hab ich anscheinend gerade nebenbei geschlafen oder sowas. Ich hab Angst.
Es ist ziemlich dumm, ja.
Okay, na, dann sind wir.
Naja,
Kommen wir
also
zu was Besserem.
erstmal sind wir backstage bei Saraya und Ruby und die reden natürlich mit Renee Paquette und die fragt sie über Toni Storm und Soho ist natürlich immer noch sauer und sagt, ja, hier, ne, wegen ihr habe ich den TBS-Titel nicht gewonnen und deswegen rennt Chris Statlander jetzt immer noch damit rum und jetzt kann Jade Cargill hier angeschissen kommen, das ist ja wohl bla. Und Saraya sagt dann auch, ja, yeah, she lost her mind, so, die ist ja nicht ganz dicht und bla. Und dann heißt es ja, bei AEW Grand Slam musst du ja deinen Titel verteidigen und theoretisch könntest du ja auch auf Tony treffen. Und dann sagt sie, naja, dafür muss Tony erstmal das Fatal Four-Way gewinnen. Und überhaupt ist es mir vollkommen egal, auf wen ich treffe, denn ich habe diesen Titel gewonnen und den gebe ich so schnell nicht wieder her. Ja, ist okay.
Ich mag sie weiterhin. Die zwei haben finde ich, einfach Sympathiepunkte. Ruby Soho generell. Ich finde es weiterhin gut. Also alle drei, sowohl Saraya, Ruby Soho als auch Toni Storm, die wirklich, finde ich, immer einfach, Ken hat es auch beim letzten Mal gesagt, sie wird von Woche zu Woche besser.
Ja.
In ihrem Hollywood-Bitch-Gewicht. Das fand ich übrigens auch gut.
Ja, das war okay. Claudio und Eddie sitzen backstage bei Tony Schiavone und ich fand es halt scheiße, weil Claudio dann auch gesagt hat, so, ja, ich habe keine Ahnung, warum wir uns streiten. Und dann sagt Eddie halt nur, ach, du hast keine Ahnung, du hast keine Ahnung. Aber er bringt keinen wirklichen Grund. Der Grund ist wieder nur, ja, du bist in die große Liga gegangen. Und das ist es, das ist immer der Grund, das hatten wir jetzt schon zweimal von Eddie. So, und das ist dann der Grund, dass er sagt, ja, du bist in die große Liga gegangen und hast mich zurückgelassen. Das ist sein Problem mit
Without a
allen.
handshake.
Ja.
Ja, aber also ja, die Storyline per se ist auch vielleicht nicht ganz so das Gelbe von Ei. Ich finde, aber was ich schön finde, ist, dass man Claudio endlich mal ein bisschen Mic-Time gibt. Denn ich finde, er kann reden. Und dass Eddie Kingston reden kann, das ist sowieso klar. Ich finde, er schafft es, obwohl es kein allzu plausibler Grund ist, das Ganze so glaubhaft darzustellen, dass man es ihm abkauft. Und das ist etwas, was einfach Eddie Kingston gut kann.
Claudio ist so ein bisschen wie Brett. Brett konnte immer gut reden, wenn er tatsächlich irgendwie ein Thema hatte, über das er reden wollte und so weiter und so fort, wo er sich einfach drin wohlfühlt. Wenn er irgendwie so Sachen hatte, die aufgesetzt waren, hast du das bei ihm immer gemerkt. So, du merkst dann einfach, jo, ich bringe jetzt hier irgendwie gerade was irgendwie nicht so wirklich passt, so würde ich mich nicht verhalten. Und das Problem hat Claudio noch deutlich stärker als Brett. Das heißt also, dass er, wenn er sich unwohl fühlt in der Rolle, dass er dann, ja, er wird dann stoisch. Er schauspielt, also ich spiele Schau. Er benutzt dann auch oft Gestiken und so. Wenn er eher so mit den Leuten dann redet und sagt, Alter, was willst du denn jetzt eigentlich so, ne? Das ist doch totaler Blödsinn, was du da erzählst. Dann kaufe ich ihm das eher ab. So, das ist halt mehr Claudio. Ne? Ich glaube, bei ihm muss man einfach mehr auf so Real Storylines gehen, als auf irgendwas, wo er dann sagt, ja, nee, das haut nicht so wirklich hin.
Ja, man sieht es ja beim Blackpool Combat Club die ganze Zeit, kommt es mir
Ja.
so vor. Er fühlt sich dort in dieser, sagen wir, in diesem Pool aus, also außer vielleicht mit Wheeler Yuta, aber mit Moxley. Ich finde nicht, dass er, wenn Moxley ihn auf irgendetwas Brutales anspielt oder so, eher believable ist in dem, dass es gerade während dieser Zeit wohl diese Sequenz abläuft.
Ja, ist schwierig.
Ja.
Ja, jetzt stehen also offensichtlich beide Titel auf dem Spiel. Ich weiß jetzt gerade gar nicht genau, was hatten Sie gesagt, auch bei Grand Slam?
Ich glaube, das ist bei Wrestle Dream ein Title versus Title im Arthur Ashe Stadium.
Oder kann das sein, dass Sie das hier noch für Grand Slam ankündigen und dann später auf Wrestle Dream
Ich
verlegen?
glaube, so ungefähr ist es. Auf jeden Fall ist es so, dass ich glaube, wenn Eddie Kingston gewinnen sollte, muss Claudio ihm die Hand schütteln, weil er das anscheinend vor 15 Jahren oder so nicht gemacht hat.
Ja, gut.
Ja, also hier ist auch wiederum die Problematik, es ist ein Ring of Honor-Titel und es ist ein New Japan-Titel
Ja.
und wir schauen gerade aber eine AEW-Show.
Ja, wir haben definitiv, was das angeht, zu viele Titel, ne? Auch von außerhalb. So, wie gesagt,
Ja.
normalerweise habe ich damit kein Problem, aber es wird dann eben auch teilweise so merkwürdig immer irgendwie prominent verballert, wo ich dann auch irgendwie denke, ja, keine Ahnung, ich weiß es auch nicht. Naja, gut, dann haben wir das nächste Match. Und zwar der Bullet Club Gold. Bei Rampage wurde es noch angekündigt als ein Eight-Man-Tag.
Ja.
Jetzt auf einmal ist es nur noch ein Six-Man-Tag. Weil bei Rampage hatten wir nämlich bei Rampage hatten wir angekündigt, dass Jay White mit dabei sein sollte. Auf
Ja.
der Seite des Bullet Club Golds und auf der Mexikaner-Seite sollte noch Metalik dabei sein. Die sind aber beide raus. Stattdessen haben wir jetzt Bullet Club Gold, also Colton Gunn, Austin Gunn und Juice Robinson mit Jay Whites Pappaufsteller. Und die treten an gegen Dios del Inframundo, Aerostar und Gravity.
Jo, und Dios del Inframundo ist vielleicht einigen bekannt aus Lucha Underground. Dort trat er auf, nämlich unter dem Namen Drago. Fand ich damals sehr unterhaltsam im Kontext mit Lucha Underground. Hier ist es, war für mich die erste Frage, warum sind die plötzlich hier? Gott sei Dank ist der Bullet Club Gold ein sehr gutes Heel-Team, das sehr viel Heel-Trash-Talk betreiben kann. Andrade El Idolo schaut sich das Ganze vom Fernseher aus an und der Bullet Club Gold gewinnt das Ding mit
In
nach
acht
7 Minuten
Minuten.
43, ja, vielleicht ein Ticken zu lang, aber okay, es ist ein Six-Man.
Ist
Ja, also,
okay. Also, das Match war okay, aber es war vom Ablauf her war es ein relativer Standard. Man hat jetzt wieder drei Mexikaner, die kein Mensch kennt. Ist ja schön und gut, dass sie jemanden von Lucha Underground etc. holen wollen, aber de facto ist es doch so. Wir haben jetzt etliche Leute mit Masken auf. Niemand aus dem Publikum kennt die Leute wirklich. Gravity haben wir zweimal gesehen. Aerostar ungefähr einmal. Den Drago oder
noch nie.
wie heißt er? Ja, genau. Dios
Die
del
El Dios del Inframundo, also
Inframundo, ja. So.
der aus der Unterwelt stammende oder
Ja,
irgendwie so ein Gott der
meinetwegen.
Unterwelt.
Gerne. So, ja, aber das Problem ist halt so, die Crowd ist natürlich null drin, weil sie sich dann auch irgendwie denken, ja, das ist so wie bei WCW damals, ne? Wenn dann so ein Mid-Card-Wrestler, keine Ahnung, Steve Mongo McMichael, tritt halt an gegen irgendeinen Mexikaner und dann haut er den um, was weiß ich, gegen den Super Kalo oder so. Oder wie Tony Schiavone damals ganz oft gesagt hat, Super Kalo. So, ja, und dann macht er den alle und dann die Leute dann so, yay, Mongo, so, weil wir kennen dich ja von den Chicago Bears. Keine Sau hat sich in dem Moment für Super KLO interessiert. Es ist einfach so. Und das ist eben genau das Ding. Und das haben wir hier halt auch. Es ist in Ordnung, dass wir einen Andrade Backstage stehen haben, der sich das nochmal anguckt. Man weiß halt nicht genau, wen er scoutet. Aber jetzt ist auch wieder die Frage, okay, Andrade scoutet jetzt? Hatten wir nicht gerade Rouge, der seine Leute irgendwie Dralistico und hier Ten ehemals, Pelle Pelle
Ach
oder?
ja,
Ach ja, genau. Oh.
da war doch eine Story, dass sie irgendwie.
In Mexiko mit Säcken weggefahren wurden. Was ist daraus geworden? Davon sehen wir gar nichts mehr.
Ja,
Findet das jetzt wieder nur bei Ring of Honor statt oder was ist da los? Weißt du, das ist doch scheiße. Das ist einfach Blödsinn. Man kann sich überhaupt nicht darauf einstellen. Die Stories werden nicht weitergeführt oder dann irgendwann wieder Wochen später ange. Das ist dämlich. Was soll das?
Jo,
Und
das
Spoiler,
ist
es kommt auch nicht bei Dynamite.
richtig.
Oh.
Kommt nicht. Aber was jetzt kommt, ist CJ Perry, die eine Rede an Miro hält. Und das fand ich gut. Das fand ich richtig gut, denn CJ Perry kann talken. Und sie meinte irgendwie so, dass Miro seitdem er nicht mehr er selbst sei, seitdem er keinen Titel mehr hält. Und sie wolle ihm nun helfen, wieder zu alter Stärke zurückzufinden. Im Kontext, dass Miro weggegangen ist und gesagt hat, you're not real. Ja, da ist eine Spannung da. Da will ich mehr davon sehen. Und darauf habe ich wirklich Lust. Ja. Also bitte gerne mehr davon.
Genau. Finde ich auch in Ordnung. CJ Perry, auch eine sehr hübsche Frau, so, die kannst du durchaus als Valet mit einsetzen. Und wenn sie auch noch reden kann für Leute, dann ist es doch top. So, ja, genau das sollte ein Valet können. Ich hoffe, dass sie dem Ring fernbleibt.
Bitte ja.
Weil als Wrestlerin fand ich sie nicht gut, bin ich ganz ehrlich. Nee, sie kann gerne mal mit eingreifen, sie kann gerne mal einen Bump hinnehmen, sie kann auch gerne mal einen Wrestler am Boden choken, meinetwegen, oder kratzen oder was weiß ich nicht was, oder Miro einen Stuhl hinschieben, das ist alles in Ordnung. Einfach aus dem Ring fernbleiben, Promos halten, gut ist.
Jo, definitiv.
Ja.
Das fand ich auch okay, weil es irgendwie... Okay.
Ja. Ist eine Oldschool, hier übrigens im Bild, ich bleibe immer noch dabei, Alex Reynolds, one of the most underrated workers in AEW, er kann reden, er kann wrestlen, er kann sellen. Mit dem Typen könntest du eigentlich mehr machen. Und ich bin auch der Meinung, dass er und John Silver ruhig mal die Tag-Team-Titel halten könnten. Meinetwegen auch er und jemand anderes, mir egal, aber ich finde, er ist eine ganz gute Hand. Also da kann man definitiv auch was mitmachen und er kann auch talken, wenn er irgendwie was zu besprechen hat. Ja, und die Dark Order sind jetzt wieder ganz freundlich und wollen natürlich neue Mitglieder werben. Und ja, das ist okay.
Absolut. Dann sahen wir die Acclaimed mit Billy Gunn und versprachen im Backstage-Bereich in New York City die größte Scissor-Party überhaupt zu veranstalten. Größer als Orin. Ah, okay, jetzt, wo sie jetzt nicht mehr bei 80.000 waren. Ja. Schwierig, nicht wahr?
Da wollen wir ja gar nicht drüber sprechen.
So. We don't talk about it. Aber finde ich okay. Ich finde auch, dass jetzt, also, die erklären das gerne auch im länger Trios-Titel, auch so irrelevant sie sein mögen. Ich bleibe weiterhin dabei. Sie sind keine relevanten Titel. Aber sie können sie gerne länger jetzt halten, weil wer außer House of Black würde diese Titel sonst halten? Es gibt, finde ich, nur diese zwei Trios-Teams, die wirklich fast ausschließlich in Trios-Matches aufgetreten sind.
Ja.
Mehr gibt's nicht.
Ja, nein, oder ich meine auch nicht jetzt vielleicht noch die Dark Order, ne?
Ja, absolut. Und dann kommen wir zu...
Ray Phoenix tritt an gegen Angelico.
Genau, und sie haben jetzt in Collision auch, ich weiß nicht, ob sie das schon das letzte Mal eingebaut haben, während den Entrances noch kleine Promos. Egal, das hatten sie ja, glaube ich, auch schon die letzten Wochen. Das finde ich auch okay, dass sie da noch ein bisschen das Match hypen. Aber ganz ehrlich, Angelico, nur weil er jetzt irgendwie verletzt, glaube ich, war und jetzt wiedergekommen ist, und Serpentico ist auch beim Ring, der absolute Edeljobber.
Ja.
Sorry, aber es so okay das Match auch war, aber so auch so irrelevant war es auch. Also das hätte. Ich frage mich vor allem, was das so hoch in der Card gesucht hat. Das war irgendwie, ja.
Füller-Match, ne?
Ja, komplett. Also ich kann da auch nicht wirklich viel dazu sagen, weil es echt, finde ich, belanglos und ein Füller-Match war.
Ja, wobei man sagen muss, also diese Ausgabe jetzt hier hatte tatsächlich sogar in den Ratings wieder mehr Zuschauer als die von der letzten Woche. Wobei ich mir jetzt auch wieder vorstellen kann, dass wenn das so weiterläuft, denn die haben auch wieder verloren während dieser gesamten Zeit, dann werden sie auch wieder verlieren, weil die Leute hat das auch null interessiert. Ne? Angelico ist halt auch ein Dark Wrestler, so, er gehört ja zu diesem Spanish Announce Team oder wie die da jetzt sich heißen.
Spanish Announce Project, ja.
Ja, genau, das Spanish Announce Team war, glaube ich, bei Impact, ne? Und das Spanish Announce Project ist jetzt hier. Genau, also das ist natürlich auch immer alles so, wo man sich dann irgendwie sagt, so ja, okay, es ist halt okay, aber auch nichts wirklich Besonderes. Und ja, ich glaube, die sind die letzten Male auch bei Ring of Honor nur angetreten, aber ganz ehrlich, Leute, Ring of Honor gucke ich momentan nicht. Und nochmal, ich kann es vollkommen verstehen, dass Abonnenten von Ring of Honor auch gesagt haben, ja, nee, ich gucke das nicht mehr weiter, weil alles das, was ich momentan sehe, habe ich vorher bei AEW Dark umsonst auf YouTube bekommen.
So ist es. Und ich schaue auch kein Ring of Honor, denn ich habe keine Zeit dafür. Ganz ehrlich.
Ja. Ja, dann sind wir Backstage mit Dax, Harwood und Cash Wheeler bei Tony Schiavone und ja, die sagen dann auch, ja, wir brauchen so langsam mal neue Gegner, ne? Das wird wohl Zeit, und dann sagen sie halt auch, aber neue Gegner werden ja sicherlich in den nächsten Wochen gefunden. Vielleicht machen wir wieder ein Tournament, weil wir ja keine anderen Ideen haben.
Ja, so was Ähnliches wurde ja dann auch von Dax Harwood angekündigt, hat gesagt so, ja, jedes Tag Team, was glaubt, würdig zu sein, ab nächster Woche könnt ihr uns herausfordern, wenn ich das richtig verstanden habe.
Finde ich aber auch besser, also jetzt mal ganz ernsthaft. Ich meine, wir wissen es ja, Thorsten bei uns ist ja nie ein Fan gewesen von Tournaments, aber im Moment geht es mir auch auf den Sack. Es kommt einfach zu viel von diesem Kram. Ja, wir machen hier ein Fatal Four-Way, wir haben da wieder ein Tournament, bla. Irgendwann ist auch mal gut. So, es müssen halt einfach mal Tag-Teams ankommen und die einfach attackieren oder so. Einfach mal eine Storyline machen.
So ist es. Und sie
Ja.
und FDA ist halt wirklich da noch sinnig und sagt so, ja, wir haben alle besiegt, wir brauchen neue und ich brauche auch keine Tournaments mehr. Mit denen, wir haben eben jetzt schon wieder welches und ein Tournament und ich will das nicht mehr. Ich will mal endlich Storylines haben. Das ist für mich Lazy Booking. Speaking of, naja, okay, das war eigentlich in Ordnung.
Ja, es ist eine Weiterführung. Also wir sahen hier Roderick Strong, der sich auf das World Title Eliminator Tournament vorbereitet gegen Darby und kommt schon zum Ring und dann sehen wir plötzlich auf dem Titantron halt Luchasaurus, der Darby Allin hier attackt und ihn in ein Torture Rack nimmt und währenddessen hat dann Christian Cage ein paar nette Worte für ihn und sagt ihm dann auch so, ja, du wirst es nicht schaffen. Das ist okay, weil diese Storyline wirklich mal vorangetrieben wird und das fand ich auch in Ordnung. Was ich wiederum nicht ganz so geil fand, war dann tatsächlich, dass ein Roderick Strong dann noch 15 Minuten braucht, um Darby unten zu halten. Vor allen Dingen, wenn er das Kingdom an seiner Seite hat. Das hätte man auch auf 10 Minuten dann irgendwie kürzen können, in meinen Augen.
Ja, oder meiner Meinung nach sogar noch kürzer. Darby Allin hat schon einen verletzten Rücken, wie wir wissen.
Ja.
Wird jetzt von Luchasaurus attackiert, wird in den Torture Rack genommen, also der Rücken wird noch einmal attackiert. Ganz ehrlich, es wäre vollkommen okay gewesen, wenn ich hier Darby Allin in 2 bis 3 Minuten zusammengeflammt geworden wäre. Es hätte nichts an seinem Standing eingebüßt. Da er einfach vorher attackiert wurde und schon vorher verletzt war. Da
Ja.
braucht man kein 15-Minuten-Match.
Genau.
Weil,
Dann hatten wir hier kurzzeitig diese Story mit Nick Wayne und AR Fox, wo AR Fox aus Versehen Nick Wayne getroffen hat, wo ich dann auch nur dachte, ja, okay, jetzt könnte man damit ja die Storyline zwischen AR Fox und Nick Wayne aufbauen. Bei Dynamite geht man wieder gar nicht wirklich darauf ein. Das fand ich halt auch irgendwie schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, am Schluss, dadurch, dass sie dann kollidieren, gibt es dann den Suplex Backbreaker und
den
dann,
End of Heartache.
ja genau, den End of Heartache, so heißt ja auch
Heartache, genau.
der Song von Killswitch, mit dem er ja reinkommt. Killswitch Engage ist ja die Band, mit der er reinkommt, war ja auch die Band von CM Punk, bevor der ja zu Cult of Personality umgegangen ist. Und jetzt Quizfrage an dich, Mathis. Welcher Wrestler, der heute noch bei WWE wrestelt, hatte diesen Entrance-Song auch?
Cult of Personality?
Hey, End of Heartache.
End of Heartache, der jetzt noch immer bei WWE wrestelt.
Ja.
Moment. Seth?
Ja.
Ja.
Das ist richtig. Als er Tyler Black war bei Ring of Honor, hat er nämlich diesen Theme auch eine kurze Zeit lang gehabt.
Tja, er kam ja auch bei, glaube ich, bei Florida Championship Wrestling noch moschend durch den Entranceway. Also das, glaube ich, da war ja auch noch Tyler Black, wenn ich es richtig im Kopf hatte.
Ja, und dann gab es den Song natürlich auch noch in welchem Horrorfilm, Mattes?
Oh, jetzt wird's aber. Ah, Freddy vs. Jason?
Nee, da war ein anderer von Killswitch Engage, aber
Ja.
guter Tipp. Ich glaube, es war tatsächlich Resident Evil. Gott, wie hieß denn der noch? Der hatte
Der
auch unter.
erste war es nicht, da war es nicht,
Nee,
da
nee,
war
nee.
es.
Nee,
Nein.
nee, nicht der erste. Ich glaube, es ist der dritte.
Okay. Ich
Heißt der
habe ihn nur bis.
Apocalypse?
Apocalypse ist der zweite.
Dann war es, glaube ich, der zweite.
Der dritte war, glaube ich, Extinction schon.
Ah ja,
Ah
okay.
ja, genau, bei Freddy vs. Jason war das Main Theme von Il Nino. Genau.
Ja, genau. Das
Ja,
ist
ja, ja.
richtig.
Guter Film übrigens, könnt ihr auch, kann man sich wieder mal anschauen. Das fand ich auch, ehrlich gesagt, gut.
Ja.
Powerhouse Hobbs erklärte, dass das Miro-Kapitel noch nicht vollendet sei. Denn er meinte ja, er habe Miro dominiert und zum Schluss war es quasi so, dass dieses Kapitel noch nicht sein Ende gefunden hat. Ja, Storyfortführung. Finde ich gut.
Ja.
Das war wieder so.
Das war scheiße.
Ach ja, den gibt es ja auch noch.
Ja, jetzt steht also Keith Lee in seinem One-Piece-Outfit da und sagt dann, ja, ne, also für alle, die gegen mich ran wollen, ne, da muss ich euch jetzt mal, also, wenn ich jetzt mal was sagen dürfte, dann muss ich euch mal sagen, lauft, Leute, lauft, ja.
Ich weiß, bin die Collision.
Ich weiß ja auch nicht, was man mit mir machen soll, aber ich hänge ja auch total in der Luft.
Ja. Der einzige Überraschungsmoment war wirklich so, ach, du auch hier. Schön, ich habe gedacht, du bist schon wieder weg. Ja. Und das hier wird auch ewig gepusht, das
The Righteous. Ja, Vincent Dutch und Stu, ja, die wir bisher wohl auch irgendwann nur bei Ring of Honor gesehen haben. Dann bringt sie doch einfach mal bei AEW, Mann. Warum müssen wir denn so ein Quatschmatch zwischen Rey Fénix und Angelico sehen, wenn wir da auch hätten die Righteous für ein Tag-Match sehen können?
Ja.
I don't get it.
Me neither.
Ja.
Kommen wir zu was Gutem. Und das ist ja, Brian Dennis, es folgt das Segment von Brian Dennis und er kommt wieder mit seinem regulären Theme zum Ring, denn ja bei All Out kam er ja wieder mit Europe. It's the final countdown raus. Ja. Und ich dachte mir so, hey, cool. Hat es jetzt wohl anscheinend dauerhaft.
Nein. Hat er nur für Pay-Per-Views, wenn überhaupt, und glaube ich auch nur für große Matches. Ist aber auch okay. Also brauche ich nicht unbedingt. Brian Danielson redet dann halt darüber, dass er eben gesagt hat, ja, ich habe meiner Tochter versprochen, sobald sie 7 wird, werde ich meine Karriere beenden. Und ich halte meine Versprechen, meine Tochter ist 6. Und dann gab es natürlich harte Buhrufe. Und dann sagte er, ja, wenn es hier mein letztes Jahr wird, dann wird es the most epic year ever. Und es gibt da diesen Typen, der behauptet, er sei der beste technische Wrestler der Welt. Und das ist Zack Sabre Jr. Und dich fordere ich für WrestleDream. Und da habe ich gesagt, ja gut, das wird auf jeden Fall ein Match. Aber ich finde auch, Bryan Danielson könnte auch mal ruhig eine ordentliche Story haben und jetzt nicht nur noch irgendwie die Dream-Matches irgendwie abfrühstücken.
Ich hoffe, dass das jetzt nicht in seinem letzten Jahr so passieren wird. Also ganz ehrlich, Zack Sabre Jr. gegen Bryan Danielson schaue ich mir immer an. Also auf das habe ich massiv Bock.
Ja.
Aber ich gebe dir absolut recht, es wäre schön, wenn es hier jetzt mal auch irgendeine epische Storyline, die man auch lange durchzieht.
Ja, da haben wir hier Ricky Starks mit Big Bill, der rauskommt und ihn dann natürlich anpöbelt und sagt, ja, ich bin nicht nur noch hungrig, ich bin ab jetzt gierig, ich hole mir alles, was ich jetzt haben will und davon kann mich auch keiner abhalten. Und dann kriegt Brian Danielson direkt ein paar auf die Schnauze von Big Bill und auch von Ricky Starks und dann haut Ricky nochmal richtig zu, dann kommt John Moxley rein, springt auf Big Bill, kriegt aber einen Big Booty Daddy ab und dann kriegen sie halt beide tierisch aufs Maul. Alle haben sich voll gefreut, als Moxley plötzlich aufgetaucht ist, wo ich dann auch wieder dachte, Alter, ihr wart irgendwie die gesamte Zeit Heels, jetzt auf einmal gegen Cassidy war Moxley noch der Heel und jetzt auf einmal ist er wieder der Faye.
It's the AEW crowd. Das einzig Gute, was hier wirklich das, da habe ich eigentlich gedacht so, hey cool, man hat zumindest ein paar einen Grund, warum es bei Dynamite zum Match Big Bill gegen Moxley kommt.
Ja.
Weil hier eben Moxley vom Big Bill attackiert wurde und es auch dann noch im Backstage bei diese Promo gab, die ja, sie war schon okay, aber noch nicht ganz so überzeugend, fand ich. Also da.
Nee, das Problem bei Big Bill ist, er macht einfach zu viel. Ja, er versucht die gesamte Zeit irgendwie so pseudo-cool rüberzukommen, so wie das ein kleiner, schlaksiger Dude machen würde. Und selbst dafür macht er zu viel. Das sehen wir auch bei Dynamite dann im Match. Und das funktioniert einfach nicht. Man kauft ihm das auch nicht ab. Man verkauft ihm nicht ab, wenn er irgendwie so ein 7-Fuß-Typ ist, dass er denn so der quirlige Guy ist. Das funktioniert halt nicht. So, und dann kommen halt Rey Fénix und Penta und dann sagt Rey Fénix, nein, ich habe noch eine Rechnung offen mit John Moxley und bla bla bla. Dann sagt er, ja, du verpiss dich mal, dein Kumpel hier Penta muss sich doch jetzt eh um das Match gegen Samoa Joe kümmern. Und dazu kommen wir dann, das ist dann der Main Event of the Evening. Jim Ross hat am Kommentatorenpult Platz genommen, ja, und dann gibt's das Match zwischen Joe Und Penta und Backstage sehen sich das Roddy und das Kingdom an. Und ja, Match ist okay. Dann wieder irgend so ein komischer Table-Spot, der eigentlich überhaupt nicht sein muss. Der Spot mit dem Tisch war dann auch noch so ein Quatsch, weil da nämlich Samoa Joe sein, ja, hier sehen wir es jetzt schlecht,
ja,
leider.
Ja.
Aber das war so ein, genau.
So ein Walkaway-Move.
Ja, es war ein Walkaway-Move, aber Samoa Joe musste gar nicht wegmoven, weil Penta einfach freiwillig durch den Tisch gesprungen ist. Er hätte Joe in der Position, man konnte es von der Kamera sehen, hätte ihn so oder so nicht getroffen.
Richtig.
Das war halt scheiße. Und das sind wieder so Sachen, wo ich dann einfach denke, oh Leute, dann lasst das doch einfach. Das ist einfach Blödsinn. Naja, dann nimmt Joe ihn am Schluss in den Coquina und das ist es dann. Nach 15 Minuten ziemlich genau gibt Penta auf und Samoa Joe steht im Finale des World Title Eliminator Tournaments.
Und das ist auch gut so.
So ist es. So, was auch gut ist, oder sind unsere Patrons. Und it is again time to give credit to all our Patrons. Alex the Fiend, Bastion, Cedric, Chris von Basali, Der Catcher, Dois, Jan Trimpop, Jill Valentine XO, Kenzie 1904, Manuel Moser, Mayfrip, Michael Borman, Mr. McMahon, Philip Jacoby, Sebastian Schubert, Tobias Mosman, and last but not least, Vincent Vega. Thanks for your support. Ja, vielen Dank natürlich für euren Support. Und wir kommen zu AEW Dynamite Nummer 206 und sind am 13.09., also am gestrigen Abend, in der Heritage Bank Center in Cincinnati, Ohio, vor circa 2500 Zuschauern.
Autsch! Ah, das tut weh.
So, und wir machen das Übliche. Als Opener gibt es Jon Moxley und der tritt an gegen diesen Mann hier. Nicht Ricky Starks, sondern Big Bill. Es geht um den AEW International Titel. Und ja, es ist ein Big Man versus Brawler Match. Und ja, es geht natürlich sofort wieder los. Jon Moxley, wir sind keine 8 Minuten im Match und er blutet. Und Big Bill nimmt sich das Blut von Jon Moxley und reibt es sich über die Lippen, weil er so tut, als würde er sich damit irgendwie einen Lippenstift nutzen
ja,
und stolziert wie eine Frau rum.
Ja, ja, du erkennst den Subtext nicht. Er wollte damit ja Buffalo Bill von dem Schweigen der Lämmer nachimitieren. Das war so Meta.
Ja, ist ja auch in Ordnung. Er macht nur einfach zu viel im gesamten Match und die Fans reagieren darauf nicht und denken sich so, boah. Und ganz ehrlich, hatten wir nicht gerade irgendwie so ein Pamphlet bekommen, wo es irgendwie hieß, ja, mit Blutspots und so sollte man sowieso ein bisschen aufpassen und bla, das wurde doch alles irgendwie von AEW da groß plakatiert. Und jetzt macht man was, wo, wenn einer Hepatitis C hat, man es sofort mitbekommt. Stark!
Schön. Wahrscheinlich stand in den Klauseln drinnen, außer für Moxley.
Ja.
So. Ja, leider Blutgebrawler, Match war okay, ich mag weiterhin Big Bill, aber ja, das Match dauert 11 Minuten 30.
Es war viel Gestall, es war klobig, dieser Sidewalk-Slam sah absolut kacke aus, vieles waren einfach nur Kicks oder Big Bill, der irgendwie rumsteht, da war nicht richtig viel Dynamik drin, es ist ein Brawl und es war kein besonders toller, am Schluss gibt es dann hier den Triangle Choke gegen Big Bill und dann wollte Ricky Starks eingreifen, aber stattdessen kommt Bryan Danielson, hält ihn auf. Das war okay für den Schluss. Big Bill tappt dann aus. Ja, und das ist dann letzten Endes. Ne? Dann gab es noch einen kurzen Brawl und da gab es dann keinen Sieger. Irgendwie, die werden dann getrennt und ja. Dann, glaube ich, schaffen es noch, Big Bill, Moxley und Daniels niederzuschlagen. Dann kommt aber Claudio dazu und dann
genau.
Hauen die beiden ab und fertig.
Jo, so ist das.
So, dann sehen wir Roddy mit dem Kingdom Backstage und dann kommt halt Adam Cole dazu und sagt, du solltest heute lieber nicht gegen Joe antreten, Mann, du hast so einen kaputten Nacken. Und dann sagt Roderick natürlich, oh, guck mal Leute, wer kommt und sich plötzlich um meinen Nacken kümmert. Das ist ja voll lieb von dir, aber ich werde dieses Turnier gewinnen und MJF den Titel abnehmen. Da kannst du machen, was du willst, Adam. Das fand ich okay.
Ja, ist okay. Ja. Das fand ich auch teilweise okay, was ich okay fand, also es geht um das Don Callis Konosuke Takeshita Segment im Ring, wo Don Callis sein neues Meisterwerk präsentieren will.
Ja.
Don Callis kann talken, keine Frage. Und er bezeichnet jetzt Konosuke dadurch, dass er Kenny Omega innerhalb von 7 Tagen 2-mal besiegt hat, nicht mehr als The Ace, sondern The Alpha. Und dann ist eine kurze Pause und dann fängt Don Callis an wieder zu reden und plötzlich kommen diese Papierfeierschlangen werden rausgeschossen. Ja. Und ich dachte mir nur so, was?
Ja, ich weiß auch nicht, diese Konfetti-Schnüre, weil er dann sagt, you are the Alpha und dann will er schon irgendwie weiterreden und währenddessen kommt das dann irgendwie runter. Das war auch irgendwie so null zelebriert. Ne? Also anstatt, dass man nochmal ein Bumm oder sowas mit einbaut. So, ne? Du bist der Alpha, Bumm! Ja. Nee, es kommt halt einfach nur von
vorne. Es wurde nicht einmal von der Kamera eingefangen. Ja, war einfach sowas von lächerlich. Und dann halt dann die Ankündigung, dass man jetzt Kenny Omegas Liebhaber geht, ja. Kota Ibushi. Und nach den letzten 2 Matches, die ich von Kota Ibushi gesehen habe, habe ich da echt meine Bedenken.
Ich gehe halt davon aus, dass Konosuke jetzt Kota besiegen wird, was auch in Ordnung ist für die Storyline. Man muss Konosuke halt aufbauen. Und dann haben wir natürlich am Schluss, und das ist ja jetzt schon offensichtlich, Alpha versus Omega.
Ja.
Ja. Das ist es. Darauf zielt das Ganze hier ab. Also Don Callis enthüllt ein Kunstwerk, wo Konosuke Takeshita mit einem Samurai-Schwert oder einem Kurzschwert eigentlich eher, ist ja kein wirkliches Katana oder sowas, aber er setzt hier irgendwie an und würde auf Ibushi irgendwie einstechen und Don Callis steht halt daneben und dann sagt er halt, ja, und Kenny Omega wird nichts anderes machen können, als von zu Hause zusehen, so wie der Kack, der er ja ist. Also, falls einige das missverstanden hatten, es haben nämlich einige wohl offensichtlich gesagt, er hätte Cock gesagt. Nein, er hat gesagt Kack. Das kommt aus dem englischen Cuckold und das sind diese Ehemänner, die es toll finden, wenn ihre Frauen von anderen Männern gebumst werden.
Was du alles weißt.
Ja, man muss als Medienpädagoge muss man am Zahn der Zeit bleiben. Und Porno ist leider ein Milliardenunternehmen. Es ist halt so. Ne? Porno ist halt Fastfood für Leute, die sonst so keinen Sex bekommen und deswegen machen die halt Milliardenbeträge, genauso wie McDonald's Milliardenbeträge macht, weil es halt auch Fastfood ist. It is what it is. So, dann sind wir backstage bei Bloodied Moxley und steht dann da mit Danielson und Claudio und Alex Marvez interviewt sie und dann sagt er irgendwie, ja, es gibt ja jetzt das Tag-Match irgendwie, ne, Ricky Starks und Big Bill bei Collision, da soll es dann ja irgendwie Danielson und Castagnoli gegen die beiden geben, da habe ich schon noch gesagt, ja, da könnte man vielleicht was draus machen, aber dann kommen Rey Fénix und Alex Abrahantes dazu und pöbeln noch irgendwie rum wegen Moxley und dann kommen aber die Referees dazwischen und dann endet das Ganze in diesem hier. Und dann sagt Eddie, ja, es ist nicht mehr lange, dann haben wir das Match gegeneinander. So.
Ja. Ja, es ist weiterhin okay, aber man hat am Anfang gesehen, Claudio, wie er zu Moxie gesehen hat, so, Alter, warum bist du schon wieder blutig? Und das, Cassidy, Hook und René Paquette, was zur Hölle war das?
Ja, auch das war auch einfach, wir haben die beiden in der Show und fertig. Orange Cassidy, also René Paquette will Hook interviewen, Cassidy kommt dazu, ja, du bist ein guter Champion, ja, du auch, Hook geht weg. Und dann sagt Cassidy, man, I'm tired. Oder ich bin müde, oder was.
Ja, ja. Es war langweilig. Es war einfach ein Lückenfüller par excellence.
Ja. Beim vorherigen Match oder beziehungsweise da war dann auch die Crowd schon so ein bisschen ruhig und das war sie leider hier dann auch beim Four-Way-Match. Toni Storm tritt an gegen Hikaru Shida. Warum auch immer schon wieder Nyla Rose?
Warum bringt man die bitte?
Ja, weil die Erklärung war, ungelogen, die Erklärung war, ja, das waren ja alles former Women's Champions. Ich so, ja, na und? Nyla Rose reißt seit Jahren nichts. Dann kann ich auch immer Rio da wieder reinsetzen, weil sie die erste Champion war.
Alter, bring die nicht auf Ideen. Ich bin froh, dass das kleine Gör weg ist.
Ja, unglaublich. So, und dann haben wir das Match. Und das Match ist auch irgendwie ziemlich bla, muss ich einfach sagen. Ja, Nyla Rose dominiert die dann. Dann juckeln sie da so ein bisschen rum. Es gab dann den German Suplex von Toni, der sah ganz gut aus. Es gab auch die Hip Attack oder die Ass Attack, wie auch immer. Dann gab es diesen beschissenen. Der war so scheiße. Hier konnte man sehen, dass Shida schon viel zu früh runtergegangen ist und Britt Baker überhaupt nicht wusste, was sie machen soll. Das war richtig schlimm. Und in dem Moment, weil sie dann abgelenkt ist, rollt Toni sie ein. So, dass Toni gewinnt, ist vollkommen klar, weil von den dreien im Ring hat sie sich als einzige weiterentwickelt und mal ein neues Gimmick versucht. Und es funktioniert bei den Fans im Moment. Die Fans finden es ganz amüsant. Shida choke dann plötzlich deswegen Britt Baker, weil sie auf einmal sauer ist, dass Britt Baker das versaut hat. Dann rollt sich Britt Baker aus dem Ring und nimmt den Kendo-Stock und tut so, als wäre nichts gewesen. Ich meine, ja, okay, Shida gegen Britt Baker nochmal zu bringen, gerne. Die beiden hatten eine ganz gute Chemie miteinander. Das ist ja auch in Ordnung, ja. Aber was da läuft, Alter.
Sorry. Ich sehe es schon. Da gibt's einen Candlestick on a Pole Match.
Hör bloß. Bring du sie doch nicht auf Ideen. So, also das tut mir leid, aber das ist auch so Storyline-technisch. Und ich habe irgendwie das Gefühl, Dr. Britt Baker hat überhaupt gar keinen Bock, in dieser Storyline zu sein.
Nö.
Ja, dann haben wir wieder die ehemaligen Outcasts, also Ruby Soho und Saraya da und dann sagt Saraya, ja wieso, Toni hat doch in den vergangenen Monaten alles verloren und jetzt auch noch ihren Verstand und jetzt wird sie natürlich auch dieses Title Match verlieren, dafür sorge ich schon. Das war okay.
Ja, Ruby mit neuer Frisur, ist okay. Und das war wieder etwa, dann kommen wir zu dem Segment mit Chris, I should retire, Jericho.
Ja.
Und Sammy Redneck.
Guevara,
ja. Redneck, weil er so ein rotes Poloshirt mit einem roten Nacken, mit einem roten Nackenkrause hatte. Ja, und es gab ein Segment, wo beide sich ein bisschen Honig ums Maul geschmiert haben und es dann wirklich zu einem Video kam, wo man ein bisschen die Historie zwischen den beiden gesehen hat in AEW, wo dann auch noch Sammy Guevara meinte so, ja, ich kann den Text von Judas immer noch nicht, wo es jetzt schon Memes dazu gibt. Und ja, und dann zum Schluss, ja, ich muss dich besiegen, um weiterzukommen. Und Jericho meinte dann auch so, ja, du bist nie in die Liga gekommen, um ein Sidekick von Chris Jericho zu sein. Du bist in die Liga gekommen, um ein Star zu sein. Und ich weiß, dass du mich besiegen musst, aber du bist noch nicht so weit. Ja.
Ja, was ich grundlegend eigentlich gar nicht so schlecht fand, ich fand es auch, es war ja irgendwie auch ein Stück weit sympathisch, wenn er dann sagt so, ja, ich kann den Text von Judas immer noch nicht und dann sagt er, macht nichts, du warst eh out of key, ja, du hast eben gesungen und das hat er auch, das haben wir ja gehört, dann kommen wir halt mit diesem ganzen hin und her und er sagt dann halt, ja, weißt du, das Problem bei dir ist, Jericho, du respektierst mich nicht. Ja, und das ist eben genau das. Und ich muss dich besiegen, damit du mich endlich respektierst. So, und dann hat er halt gesagt, ja, aber wenn du gegen mich antrittst, dann kriegst du den absoluten Chris Jericho, der eigentlich retiren sollte. So, und dann und dann sagt er, ja, und wenn wir das dann geschafft haben, dann gehen wir auf die Tag-Team-Titel. Okay.
Ja, weiß ich auch nicht.
Ist immer irgendwie, es wirkt immer unrund irgendwie. Es ist so waberig. Es schwankt halt so hin und her. Es wirkt auf mich immer so wie diese Fantasy-Wrestling-Leute, die sich privat gut leiden konnten und deswegen dann immer solche Stories dann vorgezogen haben.
Ich weiß gerade nicht, wen du meinst.
Ja, was und dann denn? Haben wir Backstage MJF und ja, der sagt dann irgendwie, ja, mein Nacken ist kaputt und Roderick Strong, ich reiß dir den Arsch auf, wenn du hier gewinnst und so weiter und so fort und bla. Und das hat Adam Cole gut gespielt, weil er da nämlich immer so einen Look of Concern hat. Er fühlte sich immer so ein bisschen unbehaglich, wenn er MJF über Roderick gesprochen hat. Aber als er dann irgendwie über Samoa Joe redet, dann plötzlich ist der Blick von Adam Cole straight. Er kann es ja, wenn er es will. Ne? Cole ist nicht doof. So. Der kann das. So. Und ich hoffe einfach, dass er jetzt mal ein bisschen weitermacht, ein bisschen mehr wieder im Gym steht und dann lupt das auch wieder.
So ist es. Und nicht zu vergessen natürlich, zum Schluss hält MJF die Hommage von der Rick Steiner Math Promo von TNA, hält er hier und macht MJF Math. Und ja. Es wurde schon sehr oft rezitiert, es wurde schon sehr oft auch wieder neu gebracht, auch in früher Vergangenheit. Aber wenn jemand das so schnell und fehlerfrei aufsagen kann und dann auch noch glaubhaft ist, dann macht das weiterhin Spaß. Und man hat auch im Hintergrund die Crowd poppen gehört.
Das ist richtig. Ja, Steiner Mass, wir hatten das ja erst kürzlich, ist noch gar nicht so lange her bei WWE, ne? Noch mit Big E und Xavier, wo dann Xavier zu ihm gesagt hat, don't do the Steiner Mass. So, ne, sie bringen natürlich dann diesen Gag, aber ich gebe dir natürlich recht, MJF kann halt talken, kann es halt overbringen und das ist dann auch okay.
Absolut.
So, dann haben wir diese beiden Männer hier.
Kommen wir jetzt zu dem, was du gemeint hast.
Genau, Hangman Adam Page gegen Brian Cage. Auch das wieder so ein Ding bei Brian Cage. Er wird ständig irgendwie als das Powerhouse dargestellt. Er ist ein Vieh. Er ist ein absoluter Bodybuilder und so weiter. Er ist ein
Monster.
Swerve Strickland kommt raus, guckt sich das an. The Machine zeigt dann einen German Suplex, wo er ihn vom Apron über das Top Rope irgendwie Suplex, tritt ihn zusammen und bla, haut ihn hier, haut ihn da. Dann gibt's diesen Double Clothesline. Ja, was gibt's am weicht der Buckshot Lariat aus, kriegt dann aber den Dead Eye ab und das war's. Und Brian Cage hat wieder verloren. Es ist,
das,
tut mir leid, aber den Jungen kannst du nicht mehr ernst nehmen. Der verliert alles. Der verliert jedes wichtige Match.
Und das ist schade, weil das ist eben, wie du sagst, es ist ein Vieh, es ist ein Monster. Der sollte, hier wieder das Gleiche. Wir haben bei Wrestle Dream ja anscheinend das Match Swerve Strickland gegen Adam Page. Ja. Warum greift hier nicht Swerve Strickland ein, lenkt den Referee ab oder lenkt Adam Page ab, greift irgendwie ein, sodass ja. Brian Cage gewinnt einfach.
Oder er eben nur durch die Q gewinnt, aber nicht clean. Ja. Wo ist das Problem? So, und Swerve steht dann da wieder, die Fans schreien natürlich, this is awesome. Die schreien bei jedem Kram, this is awesome. So. Das ist halt Quark. Ne? Und dann, ja, weiß ich auch nicht, dann nimmt sich Hangman da nochmal kurzes Mikrofon und bla und sagt dann irgendwie, ja, wenn du jetzt irgendwie mit gegen mich antreten willst, ne, dann müssen wir nicht warten und bla. Und dann sagt er, ja, aber nö, ich mach das nicht, sagt dann Swerve, ich werde dich weiterhin terrorisieren. Stimmt das nicht, Brian? Und dann attackt Brian Cage ihn nochmal hinterrücks. Und dann geht's irgendwie raus und die Young Bucks kommen rein und attackieren Brian Cage und Prince Nana hat das wohl offensichtlich nicht mitbekommen und tanzt dann die gesamte Zeit noch und dann gibt's natürlich einen Double Superkick für ihn und er geht zu Boden.
Ja, also ja. Vor allem Prinz Nana dreht sich um und tanzt weiter, wobei er schon längst Nick und Matt Jackson gesehen hat. Das sind also Time-Abstimmungen, das ist also die Summe von Kleinigkeiten, wo man einfach nur sieht, so Alter, ihr habt noch so viel vor euch, ihr habt noch so einen langen Weg vor euch, bis man euch wirklich ernst nehmen kann. Denn zurzeit kann man euch nur teilweise ernst nehmen.
Ja, leider.
Denn unter anderem auch das Segment, was jetzt kommt mit Daniel Garcia,
Ja.
Der tanzende Gorilla, au. Nein, warum?
Ja, da steht Daniel Garcia da und René Paquette sagt, sag mal, was machst du eigentlich gerade, Daniel? Ja, ich habe halt nichts zu tun, ne? Ich muss jetzt halt hier irgendwie dumm rumlabern und bla. Und dann kommt Don Callis dazu und sagt, ja, du bist halt total toll. Und dann tanzt Daniel Garcia für ihn und dann sagt Don Callis, und Daniel Garcia haut ab, was ja eigentlich eine Ablehnung für ihn war. Und dann sagt Don Callis, wow, das ist ja Money, da muss ich aber dranbleiben. Okay.
What?
Ja. Und jetzt, du hast es nicht gesehen. Du hast es nicht gesehen.
Nein,
ja,
nein,
die verballert es bei Rampage. Bei der Show, die die schlechtesten Einschaltquoten hat. Chris Statlander gegen Jade Cargill. Also, wir haben Jade Cargill. Ja, ich will das jetzt nur noch mal wieder klarstellen. Wir haben Jade Cargill, die längste amtierende TBS-Champion ist, die eigentlich die bestgepushteste Frau im gesamten Roster ist, weil sie ungefähr jeden besiegt hat. Die dann von Chris Statlander nur mit Hilfe von einem Heel besiegt wurde, weil sie vorher ja ein Match hatte. Und jetzt verballern sie das Aufeinandertreffen. Nicht bei einer Dynamite oder sonst irgendwie was, wobei wir ja gerade zwei Dynamites haben. Wir haben Grand Slam und wir haben Wrestle Dream und das sind diese beiden. Ich meine, klar, das Match wird wahrscheinlich nichts, weil Cargill hat sich wahrscheinlich nicht weiterentwickelt, denke ich mal, in dieser Zeit. Aber alleine nur vom Standing her und das ist dann bei Rampage?
Are you fucking kidding me?
Das kannst du dir alles nicht ausdenken.
Aber ich prognostiziere, ich mache jetzt Zukunftsmatis. Ja. Dieses Match wird unterbrochen von Taya Valkyrie und dann gibt's ein Triple Threat Match.
Bloß nicht.
Das wird so kommen, garantiere ich dir.
Oh. Vielleicht kommt ja Layla Gray oder so. Naja, dann hatten wir Nick Wayne und Darby Allin gegen Daddy Magic und Cool Hand Aang und dann kam Christian wieder zum Ring und hat sich das angehört. Das Match war nix. Publikum war auch null drin irgendwie. Ja, es war natürlich die ganze Zeit, Nick Wayne wird irgendwie isoliert und zusammengetreten. Dann irgendwann gab es einen Cutter, dann hat er es geschafft, Darby einzuwechseln und dann machen sie halt ihren Endspot. Er macht einen Moonsault nach draußen, Darby zeigt den Coffin Drop und pinnt Cool Hand und das war's. Und dann ist Christian nochmal aufgestanden und hat dann gesagt irgendwie, ja, Nick, deine Mutter postet zu wenig Bikini-Fotos, aber ich habe sie schon mal angefragt auf Instagram. Oh, da waren natürlich alle ganz sauer. Und dann sagt er, ja, ich will nächste Woche ein Match gegen euch mit meinem Luchasaurus gegen dich, Darby, und dich, Nick. Also gibt es wohl ein Tag-Match-Player.
Ja, soll so sein.
Ja, ist eine Weiterführung der Story. Das ist ja generell erstmal ganz okay. Ja, dann haben wir Roderick Strong, der ein Heel ist. Samoa Joe, der ein Heel ist. Zwei Heels im Main Event. Stark. Ja, Samoa Joe, no nonsense, attackiert natürlich die gesamte Zeit den Nacken von Roderick. Roderick kommt häufig nicht gegen ihn an. Samoa Joe schmeißt ihn irgendwie hauptsächlich durch den Ring, zeigt dann immer mal ein paar Manöver. Irgendwann schafft Roderick das dann, ihn mal auszuheben und so weiter und so fort. Hier mit dem Angle Slam. Aber am Ende läuft es tatsächlich leider gegen ihn. Er findet sich im Coquina Clutch wieder und ja, dann hat Samoa Joe gewonnen und dann sagt er, ja, ich werde nicht nur diesen Krüppel hier liegen lassen, ich werde auch dich im Ring liegen lassen, MJF, was ich okay fand.
Ich fand, wie er die Promo eröffnet hat, oh, Max! Das war super, das hat mir absolut gefallen, weil ich wusste so, okay, wenn Joe will MJF wehtun und er weiß, er kann ihn wehtun. Nur mit diesen zwei Wörtern wusste ich so, ja, das kann interessant werden.
Erinnert an die Fehde gegen AJ, ne, wo er immer, oh, AJ, gerufen hat bei WWE. Das hatte er dann ja auch regelmäßig. Ja, dann ist Roderick Strong aufgestanden und das Kingdom will ihm wieder die Halskrause umlegen. Und als Roddy dann Adam Cole ankommen sieht, bricht er zusammen und hält sich den Nacken. Und dann haben natürlich auch einige gesagt, was ist denn der Kram jetzt hier? Dann wird Roderick Strong per Bahre rausgebracht und das Kingdom versperrt dann Adam Cole den Weg und sagt, nee, du warst die ganze Zeit nicht für ihn da, jetzt bist du auch nicht für ihn da, lass mal die Finger davon. Und dann stand Adam Cole auf der Bühne und Samoa Joe attackt ihn auch noch, weil wie gesagt, das ist der einzige wirklich gerade Heel, den sie im Moment haben. Deswegen muss Samoa Joe jetzt ja irgendwie gegen alle gehen, nicht nur gegen Adam Cole, sondern auch gegen MJF und überhaupt. Er ist halt vielseitig einsetzbar, obwohl er gleichzeitig noch Ring of Honor Television Champion ist. Ja, und dann post Samoa Joe und jetzt freuen sich natürlich alle auf MJF gegen Samoa. Das ist okay, aber auch hier wieder zu viele Sachen irgendwie gleichzeitig und dafür, dass ihr so einen riesigen Kader habt, hätte man andere Leute längst in richtige Positionen pushen können. Es ist ein bisschen schwierig.
Ja, weil im Grunde sämtliche viele Storylines mit dem gleichen Schema ablaufen. Keiner der zahlreichen Wrestler, die man selten bis nie sieht, einen richtigen Push erhält, sondern einfach nur Kanonenfutter für bereits bekannte Namen herhalten muss. Jemand wie Brian Cage, der vielleicht einen kleinen Push verdient hätte und komplett begraben wird. Generell Leute, die eigentlich eben wie die Dark Order viel mehr in den Mittelpunkt gebracht
hätten können.
Setzen könnte, die werden verheizt oder werden einfach nicht wirklich in Szene gesetzt. Du hast, glaube ich, echt in jeder Show immer die gleichen Leute, die gewinnen. Und wenn einmal neue Leute da sind, verlieren die meistens sofort. Ich meine, wie will man denn da Charaktere aufbauen und ein breit gefächertes Roster aufbauen, wo es eben nicht nur Underkader und ein paar Top-Upperkader gibt, weil eine sogenannte Midcard sehe ich hier zurzeit kaum.
Ja.
Man hat vielleicht, also ich sehe zurzeit beispielsweise einen Adam Page als eigentlich zurzeit eher Midcard an.
Ja.
Weil er einfach kein Champion-Material ist. Aber ansonsten, man hat einfach keine heterogene Masse hier, wo man wirklich sehen kann, okay, der steht hier in der Liga und der steht dort in der Liga. Man hat hier eigentlich nur ganz unten einen riesengroßen, ja, Eintopf mit Menschen, dann ist mal nix und dann hast du oben ein paar. Und so soll es doch eigentlich nicht sein, oder?
Richtig, genau. Ja. Und das ist eben genau das Problem. Also das ist ein großes Problem bei AEW. Und wie gesagt, wir wünschen uns ja sehr, dass AEW vielleicht einfach mal wieder den Pfad zurückfindet in interessantere Charaktere, interessantere Storylines. So, das war's von uns für heute. Wir sehen uns sehr wahrscheinlich am Sonntag wieder, eventuell auch schon früher. Ich glaube, wir haben noch WrestleQuest-Ausgaben von Thorsten, die ich natürlich auch für euch nochmal hochladen möchte. Vielen Dank an alle Leute, die den Abo-Button gedrückt haben. Vielen Dank an alle Leute, die Patreons sind, natürlich explizit nochmal an unsere Patreons. Vielen Dank. Vielen Dank für alle, die liken, subscriben und Kommentare da lassen. Ja, ihr könnt ja mal aufschreiben, was ihr momentan bei AEW super findet und was ihr nicht so geil findet. Und wir hören uns dann spätestens Sonntag zu den News wieder. In diesem Sinne, tschüss bis dann.